Ja, wir wollen uns Gedanken machen über Familie, göttlich verwurzelt, wie kann das aussehen? Aber ich möchte anfangen mit noch einem Gedanken, den ich davor schiebe, der, glaube ich, wichtig ist. Und der ist auch schon angeklungen, indem wir Tobi und Cashy miteinander geredet haben. Und zwar, wir hatten gestern in der Kleingruppe nach dem Bedürfnisthema ein echt intensives Gespräch. Und ich spüre das in letzter Zeit richtig arg. Ich habe das jetzt hier in der Kleingruppe gespürt, aber ich habe das auch in unserer Jugend in Freiburg gemerkt nach eine Andacht, die ich gehalten habe, dass euch das schon mega bewegt, wenn ihr das an euch ranlasst, was Jesus eigentlich von euch fordert. Nämlich, dass Jesus sagt, folge mir nach und was gehört dazu? Da gehört dazu, dass du dein Leben verlierst. Und dich selber verleugnest. Und wir haben das gestern in der Kleingruppe so ein bisschen anklingen lassen, wie krass ernst Jesus das wirklich meint. Wie krass ernst er das meint, dass wenn wir ihm folgen wollen, wir bereit sein müssen, alles ihm abzugeben. Ich weiß nicht, ob du auch denkst, wow, krass, gestern habe ich das so richtig verstanden. Aber ich wünsche dir, dass du das in den Tagen verstehen darfst. Diesen Anspruch, den Jesus hat an uns, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Nämlich, dass Jesus wirklich sagt, hey, wenn du mit mir leben willst, dann möchte ich, dass du begreifst, dass du Wünsche hast in deinem Leben. Aber das, was dein Lebensinnerstes ist, dein Lebensziel, ich möchte mit dir Gott verbunden sein und ich will für dich Jesus leben. Und es ist krass und ich merke da, wie ihr widerstrebt und sagt, das kann Gott doch nicht ernst meinen. Gott kann doch nicht sagen, mir ist es, das ist zweitrangig, wie es dir in deiner Familie geht. Das ist zweitrangig, was bei dir zu Hause los ist. Das ist zweitrangig, keine Ahnung, was du für ein Recht dir wünschst. Das ist zweitrangig, ob du mal später schön wohnen kannst. Das kann Gott doch nicht ernst meinen. Und ganz ehrlich, Gott kann doch auch nicht ernst meinen, dass ich mein Leben verlieren muss. Also was fordert Jesus denn da von mir? Das kann doch kein Mensch, was Jesus da von uns fordert. Ich möchte den Vers lesen, wo das nochmal anklingt, aus Johannes 12. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Sprich, wenn du danach suchst, dein Leben, dich selbst zu verwirklichen, nach dem zu leben, wie du denkst, dass es perfekt ist, dann wirst du es verlieren. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, wir hatten es gestern mit dem Loslassen, loslassen, okay, ich hätte es gerne, ich will das gerne, das tut mir richtig weh, aber ich lasse es los, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Ich hoffe, dass das was bei dir auslöst und ich fand es gut, dass das gestern in der Kleingruppe wieder so war. Alle waren so ein bisschen Depri und so, wow, krass, das fordert Gott von mir. So, und es ist wichtig, dass ihr diesen Anspruch für euer Leben versteht, aber was auch sehr, 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 sehr wichtig ist, dass nicht nur das das ist, was ihr begreift. Weil, wenn wir jetzt so an dieses Thema rangehen, Gott fordert, dass ich alles loslasse, mich verleugne, ihm nachfolge und so lebe, wie er es will, dann kann das dich noch mehr verletzen. Weil du bist verletzt. In ganz vielen Bereichen, aber auch im Familienbereich. Und wenn du als verletzte Person, ich weiß nicht, was du erlebt hast in deiner Familie, jetzt an dieses Thema und an den Anspruch, den Jesus an uns, die wir ihm nachfolgen, rangehst und es hörst, dann wird es dich verletzen, wenn du das nicht weißt, worüber ich jetzt zum Start sprechen möchte. Und zwar ist der Schritt, der davor einfach brutal wichtig ist. Folgender Vers hier. Aus 1. Johannes 4. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Okay, ich will, dass da wieder Hoffnung bei euch reinkommt. Hey, wenn Jesus dich ruft zur Nachfolge, dann hat er einen krassen Anspruch an dein Leben und möchte dein ganzes Leben. Aber was steht am Anfang? Davor steht, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott zuerst geliebt haben und dass wir es perfekt hinbekommen, Familie zu leben und dass wir es hinbekommen, unsere Bedürfnisse zurückzustellen, sondern darin besteht die Liebe, dass Gott dich liebt. So, und von dem Punkt können wir, glaube ich, besser weitergehen, auch in dieses Thema. Und jetzt steht da noch der Vers 11 dabei. Und da schreibt Johannes dann weiter, ihr Lieben, hat uns Gott geliebt, so wollen wir uns auch untereinander lieben. Merkt ihr die Reihenfolge? Die ist mega wichtig. Gott liebt dich. Es ist eine befreiende Liebe, es ist eine krasse Liebe. Er gibt seinen Sohn für dich. Hey, wenn Gott mich so liebt, dann will ich doch auch lieben. Hey, wenn Gott mich so liebt, dann will ich doch ihm leben. Hey, wenn Gott mich so liebt, so tief, dann darf das doch Mittelpunkt meines Lebens sein. Dann möchte ich doch ihm mein ganzes Leben geben. Das ist die Reihenfolge. Und das ist wichtig, wenn wir über Familie göttlich verwurzelt nachdenken, weil es ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen, aber ich möchte es auch nochmal sagen. Du in deiner Familie, jeder von euch ist verletzt. Und manche von euch sind krass verletzt. Und ich weiß nicht, was bei dir ist. Vielleicht hast du keine Familie. Oder du hast die Familie nicht so, wie sie sein sollte. Warum auch immer. Scheidung oder Tod in deiner Familie. Vielleicht ist deine Familie, du hast zwar eine Familie, aber sie ist mega, mega strange. Und weiß nicht, was da alles eine Rolle spielen könnte. Krankheit, körperlich, psychisch, Machtmissbrauch, ich weiß es nicht. Aber du kannst richtig verletzt sein. Und auch alle, die sagen, okay, so krass tief bin ich nicht verletzt. Familie ist trotzdem echt ein Feld, wo wir immer wieder, weil wir so viel drin leben und weil wir Menschen Menschen sind, mega viele Verletzungen einfach mitbekommen haben. So, und deswegen ist mir wichtig, dass das am Anfang steht. Wenn wir jetzt über Familie reden und wie Gott sich gedacht hat und wie Gott möchte, dass du in deiner Familie lebst, dann musst du wissen, dass Gott dich in deinem Zerbruch sieht und wahrnimmt und liebt und keine Anforderung an dich stellt in deinem Leben, wo er sagt, jetzt mach mal. Weißt du, wenn du in die Bibel guckst, ins Neue Testament, wie beschrieben wird, dass wir als Jünger Jesu leben sollen, wenn du klar im Kopf bist, dann wirst du verstehen, das kann ich nicht. Das bin ich nicht. Nein, so sieht ein Leben bei mir, bei Joni, nicht aus. Jesus stellt immer nur uns das Bild vor Augen. Hey, so sieht Leben aus, wenn du mir Raum gibst. Wenn ich in die Raum nehme. Okay? Das heißt, wenn wir über Familie reden und wenn da göttliche Frucht reinkommen kann, dann kannst nicht du das sein. Du musst es nicht sein, du wirst es nicht schaffen. Sondern lass dir von Gott seine vergebende Liebe geben und dann kann da neuer Schwung, neue Frucht reinkommen. Okay, ein Ausblick. Familie göttlich verwurzelt. Und wir fangen an mit dem ersten Punkt. Teil einer neuen Familie. In Johannes 1 steht, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Es werden jetzt ganz schön viele Bibelstellen. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, dann lernt ihr eure Bibel kennen. Das könnt ihr machen. Zwei Stellen werden ein bisschen länger sein. Da sage ich euch, die schlagt ihr auf. Aber also, wie ihr wollt, schlagt sie auf oder verfolgt sie vorne. Nur noch als Hinweis, weil es kommen ganz schön viele Bibelstellen. Also, du bist Teil einer neuen Familie. Das muss ganz am Anfang stehen, wenn wir über Familie reden. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Bist du Gottes Kind? Bist du Gottes Kind? Hast du gesagt, ja, Jesus, ich nehme dich auf? Oder wie es dann in Vers 13 heißt, bist du aus Gott geboren worden? Geburt ist ein mega starkes Bild und die Bibel verwendet dieses mega starke Bild. wer ist verantwortlich oder was ist verantwortlich dafür? Man kann es auch anders formulieren, was ist schuld daran, dass du in deiner Familie bist? Deine Geburt. Deine Geburt entscheidet nicht nur über Geburtsdatum. Bei deiner Geburt legen deine Eltern auch deinen Namen fest, deinen Nachname, also zu welcher Familie du gehörst. Das wird alles mit der Geburt geregelt. Weiß nicht, ob du dir schon mal gedacht hast, oh, ich wäre gerne in eine andere Familie reingeboren worden. Ob du solche Gedanken hast. Aber jetzt verwendet Gott dieses Bild und sagt, hey, du hast die Chance, in eine neue, in eine andere Familie reingeboren zu werden. Wo finden wir das noch? Johannes erwähnt es ziemlich oft, und zwar in Johannes Kapitel 3 spricht Jesus mit Nikodemus. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Also wieder dieses ganz starke Bild von der Geburt. Und Nikodemus checkt's voll nicht und wir checken es manchmal sicher auch noch nicht. Aber das ist wichtig, dass wir das sehen. Jesus sagt, wir müssen von Neuem geboren werden. Und das steht wieder am Anfang der Andacht. Du musst von Neuem geboren werden. Wenn du jetzt hier nicht sagen kannst, du bist Gottes Kind, du wurdest von Gott geboren, dann werden Teil 2 und 3 von der Andacht, dann hör da lieber weg, also hör nicht weg. Aber du kannst nicht versuchen, Teil 2 und 3 umzusetzen, ohne Teil 1. Und damit will ich dir gar keinen Druck machen, ich will dir eher den Druck nehmen. Weil wenn du Teil 2 und 3 an dich ranlässt, ohne Kind Gottes zu sein, du hast keine Chance. Wir haben hier wieder unser Bild vom Garten. Unser Bild vom Garten. Und jetzt sind wir heute in dem Bereich Familie. Und so sieht dein Leben aus, ohne dass du von Gott geboren wurdest. Ohne dass du aus Wasser und Geist von Neuem geboren wurdest. Verdorbener Boden, Fleisch. Wie heißt da in Johannes 3, Vers 6, den haben wir gerade gelesen, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Macht ja Sinn. Das, was du hast, vom Start an, bringt entsprechend das hervor. Und deswegen, wenn du von Neuem geboren wirst, dann ist es erst so, dass du nicht auf diesem verdorbenen Boden säen musst, sondern es kommt ein neuer Boden in dein Leben rein, göttlicher Boden, Geist, du bist aus Wasser und Geist neu geboren, in Gottes Familie rein. Und weißt du, ich wünsche dir, dass diese Liebe, dass Gott sagt, ich liebe dich, ich gebe meinen Sohn für dich. Und wenn du Jesus annimmst, dann wirst du mein Gott, mein Kind, dann bist du Gottes Kind. Dass diese Liebe dich heilt. Dich ganz persönlich. Dass du es erleben darfst in all deiner Verletzung und deinem Zerbruch in deiner Familie. Dass Gottes Liebe dich heilt. Der Keshi hat so berichtet, die ersten 7 Jahre waren verkorkst in seinem Leben. Und da wundert man sich, wie kann der heute so dastehen? Und weißt du, wenn du in der zerbrochenen Familie auflebst, dann ist das, was du erlebst, oft vielleicht nur das. Boden, verdorben, tot. Und unsere Reaktion ist dann, ich schütze mich davor, indem ich zurückfeuere. Ich erlebe Lieblosigkeit, ich erlebe Hass und ich begegne meinen Eltern mit Hass. Meine Geschwister sind Kacke und ich bin auch Kacke zu denen. Und wir denken damit, wir entfliehen dem Tod und der Sünde, aber wir machen es genau nicht. Und dann entsteht so eine Kausalität. So, es gibt keine Kausalität, aber dann ist so ganz sehr die Spur dahin gesät oder gelegt, dass es in deinem Leben genauso wird. Hass und Sünde und Tod viel Raum hat. Und weißt du, ich möchte, dass du das siehst, was es für ein Geschenk ist in all dem, was so weh tut, dass Gott dir sagt, hey, Ich liebe dich, ich mache dich zu meinem Kind, ich zeige dir meine väterliche Liebe und an der kannst du heil werden. Und ich zeige dir sogar, wie es geht, Familie jetzt so zu leben mit diesen Wurzeln. Die anderen haben es nicht verdient, dass du so liebevoll mit ihnen umgehst. Die anderen haben es nicht verdient, dass du ihnen vergibst. Aus menschlicher Perspektive. Aber Gott sagt, ich möchte es. Und damit schützt Gott dein Herz und dein Leben. Weil du darfst dann anders leben. Dann kann es Früchte geben in deiner Familie, obwohl es so zerbrochen ist. Und es ist hart für euch, weil ihr denkt, Alter, meine Familie ist so kacke. Und ich würde manchmal meinem Vater gerne sagen, jetzt raff dich doch mal. Kriegst du mal auf die Reihe. Aber das Ding ist, du hast keine Verantwortung und keinen Spielraum, darauf Einfluss zu nehmen, wie deine Eltern sich verhalten oder wie sonst sich irgendwelche Leute in deiner Familie verhalten. Du hast nur die Verantwortung bekommen von Gott. Du und dein Leben und deine Entscheidung. Das ist Start. Du darfst Teil einer neuen Familie sein und das befähigt dich, Familie so zu leben, dass es Früchte geben kann, wo man sieht, krass, die schafft Gott. Wir wollen weitergehen und uns anschauen, was ist die göttliche Idee von Familie und was für Gebote gibt Gott dir und mir fürs Familienleben mit. Also erstmal, Familie ist total die coole Erfindung von Gott. Ist es. Wir machen es oft kaputt und wir erleben es oft kaputt, aber Gott hat sich's richtig, richtig gut gedacht. Und wir müssen unsere Familien, Cashy hat es so cool gesagt, wir müssen unsere Familien daran orientieren, wie Gott sich Familie gedacht hat. Und nicht von dem, wie unsere Familie ist, rückschließend darauf, Gott, deine Familienidee war echt nicht so gut. Doch, Gottes Familienidee ist der Hammer. Fängt an, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Adam und Eva, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Familie. Das ist jetzt Ehe-Aspekt, aber Ehe gehört zur Familie natürlich mit dazu. Das denkt die Bibel immer mit. Das ist für euch jetzt noch nicht so relevant, aber von der Bibel her ist es sehr, sehr relevant. Hier steht in Matthäus 19, Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf? Und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Fleisch. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Also Jesus bestätigt es. Hey, ist eine gute Sache. Warum ist es so gut? Was sind denn die Aspekte, die Gott eigentlich will in Familie, die wir ganz stark sehen können? Und da sehen wir auch, wie Gott ist. Gott schafft eigentlich in unserem menschlichen Systemen so ein Mikrosystem mit Familie, wo es ganz, ganz cool ist, wenn Verlässlichkeit da ist und Einsatz füreinander da ist. Liebe ist auch schön, aber es geht darum, hey, das ist eine Verlässlichkeit, das ist ein Einsatz, da kann man sich aufeinander verlassen. Dafür ist Familie da. Hey, wenn zwei zusammengekommen sind und eine Ehe geschlossen haben, die sollen sich nicht mehr scheiden. Die sollen sich aufeinander verlassen können. Wo sehen wir das noch? Wir sehen das auch in 3. Mose 25. Das ist einfach ein Beispiel, wo Gott Gebote gibt seinem Volk, um zu regeln, dass es den Leuten gut geht und dass es ein Leben ist, wie Gott es gefällt. Da steht, wenn ein Israelit, jemand aus Gottes Volk, verarmt und deshalb einen Teil seines Grundbesitzes verkauft, muss sein nächster Verwandter für ihn einstehen und das Grundstück zurückerwerben. Was ist wieder der Gedanke? Irgendein Israelit geht pleite, muss irgendwie an Geld kommen, hat Schulden oder so, verkauft sein Grundstück und das ist ein Problem oder sein Grundbesitz. Das ist ein Problem, damit wird er ja mittellos. Damit wird es nicht einfacher in Zukunft. Der nächste Verwandte, Bruder, mal als Beispiel, muss das zurückkaufen, damit sie in der Familie bleibt. Hammer! Und Gott sagt, hey, so wünsche ich mir Familie, dass ihr füreinander da seid. Das ist meine Idee dahinter. Richtig cool. Also das ist Gottes Idee hinter Familie. Und jetzt gucken wir uns die Gebote an, die Gott uns gibt, die vor allem für dich relevant sein werden. Es sind drei Gebote, die ganz klar an uns als Kinder sich wenden. Also vor allem das erste, aber ja, genau, jetzt gehen wir erstmal zum ersten. Gebot Nummer 1 für irdische Familie. ein göttliches Gebot für irdische Familie. Aus den 10 Geboten, 2. Mose 20, kennt ihr alle. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Krass, oder? Was Gott dem für eine Bedeutung zumisst, dass er da langes Leben verspricht. Und was meint es? Hey, wenn du deine Eltern ehrst, du hast Bestand und das ist gut vor mir, das gefällt mir. Neutestamentlich wird das Gebot auch bestätigt, immer wieder. Hier eine Stelle aus Epheser 6 und die Stelle dürft ihr auch aufschlagen, weil die werden wir jetzt ein paar Mal haben, auch die Verse davor, die Verse danach. Genau, schlag das mal kurz auf, Epheser 6 in euren Bibeln. Okay, Epheser 6, da steht, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Okay, Gebot an dich, das erste, worüber wir sprechen wollen, sei gehorsam deinen Eltern und ehre deine Eltern. Gebot an dich, das erste, worüber wir sprechen wollen, sei gehorsam deinen Eltern und ehre deine Eltern. Und jetzt, glaube ich, merkst du das, was ich vielleicht am Anfang beschrieben habe, jetzt fängt dein Protestieren an und so, Gott, du weißt doch gar nicht, wie meine Eltern sind. Die haben meinen Respekt nicht verdient, die sind so lieblos, die sind so hasserfüllt mir gegenüber und ich habe so schlimme Sachen mit denen erlebt. Ich will denen nicht gehorchen, ich will die auch nicht ehren. Gott sagt, Gebot Nummer 1, für Familie, da sprechen wir jetzt drüber. Gott sagt nicht Gebot Nummer 1, aber das ist jetzt das Gebot Nummer 1, über das wir sprechen. Ehre Vater und Mutter. Wir wollen uns eine andere Stelle anschauen, Kolosser 3, aber ihr bleibt schön bei Epheser 6, da kommen wir zurück. Da steht, ihr Kinder seid gehorsam den Eltern, Überraschung, in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn, das gefällt Gott. Alles, was ihr tut, Vers 23, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Christus. Merkt ihr, was da reinkommt? Jesus betont, mach's nicht abhängig von deinen Umständen. Vers 23 steht, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das heißt, du musst deinen Eltern nicht gehorchen, weil sie so nett zu dir sind und weil ihr so eine Hammerfamilie seid, sondern weil du hast ja ein neues Herz geschenkt bekommen. Du wurdest ja von Neuem geboren, in Gottes Liebe rein. Und du willst Jesus ehren. Und deswegen sagst du, ja, ich ehre meine Eltern. Oder irgendjemand anderen Erziehungsberechtigten. Ich erweise Respekt. Und jetzt kommen wir wieder zu Epheser 6 in der Stelle und das ist jetzt keine Stelle, die direkt mit Familie zu tun hat, aber da kann man den Gedankengang nochmal sehr, sehr schön nachvollziehen. Also Epheser 6, da wo ihr seid, in den Versen 5 bis 7, da steht nämlich im Anschluss und das kommt ganz oft, dieser Zusammenhang, dass die Sklaven Anweisungen bekommen, dass es Anweisungen für Familien gibt, weil der Gedankengang immer der gleiche ist. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, wie ihr Christus gehorcht. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Brutal, oder? Da schreibt Paulus Sklaven und sagt denen, hey Leute, ich möchte, dass ihr euren Herren dient, wie ihr Jesus gehorcht. Und ich möchte nicht, dass ihr es macht wegen euren Herren, sondern weil ihr es tut von Herzen, um mir zu gehorchen. Und da können wir jetzt auch wieder sagen, ja, manche Sklaven, die werden das schon keine Ahnung, da werden die Verhältnisse schon okay gewesen sein, da kann man das schon mal machen, gehorchen. Aber die Bibel ist da immer wieder klar, 1. Petrus 2, ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Das heißt, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Gedanken, ihr Kinder seid gehorsam den Eltern, dann kannst du das für dich mitdenken. Oh, es ist schwer. Und die leben auch nicht so, wie sie es eigentlich sollten, von Gott aus. Und das tut mir weh. Aber ich mache es ja nicht um ihretwillen, sondern ich mache es von ganzem Herzen für Jesus. Und was dann immer wieder offensichtlich wird in deinem Leben, was wird offensichtlich? Wir haben gleich noch mal das Gartenbild. Es wird einfach offensichtlich, da ist ein neuer Boden. Da ist eine andere Frucht. Jesus kann man sehen in deinem Leben. Da sieht man einfach, zack, Jesus. Das ist dann nicht so ein Zusammenhang, der hat eine Hammerfamilie, das ist ein cooles Kind. Oh ja, das können wir herstellen, den Zusammenhang. Aber was wir Leute, da kommen wir nicht drauf klar. Und wenn Leute in dein Leben schauen und sehen, du hast eine zerbrochene Familie und du bist trotzdem liebevoll deinen Eltern gegenüber, du bist trotzdem nachsichtig deinen Geschwistern gegenüber. Also, wenn das von Herzen kommt, das kann man nicht erzwingen. Das schenkt Gott dann. Und da sieht man Jesus mitten in deinem Leben, wie er neuen Boden schenkt und wie Gottes Geist gute Früchte schenkt. In Matthäus 5 steht, um genau das nochmal deutlich zu machen, das möchte Jesus, das ist Bergpredigt. Und da sagt er, hey ihr Jünger, ihr sollt so leben, wie sollt ihr denn leben? Ja, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, der Gedanke ist immer, du kannst doch nicht in einer neuen Familie leben, wo Gott dein Vater ist, Jesus für dich gestorben ist, dich ihm unterordnen, ihn lieben, deine Geschwister im Glauben lieben und dann zu Hause bist du ein richtiger Aslak. Das geht doch nicht. Also die Leute sollen dich anschauen in deiner Familie und wen sollen sie sehen? Den Vater im Himmel. Die sollen sehen, der spielt in einem anderen Team. Der ist Teil einer neuen Familie. Und deswegen kann der in seiner alten Familie, in seiner irdischen Familie, göttlich leben. So komplett anders. Hier ist nochmal das Gartenbild. Weiß nicht, was ihr für Beispiele euch durch den Kopf gehen lasst. Überlegt's euch. Familie ist herausfordernd, aber Gott kann das schenken. Auch mit miesen Umständen. Einfach aus seinem Leben heraus, was er dir gibt, neu zu leben. Keine Ahnung, vielleicht holen dich deine Eltern am Ende von der JK ab und du freust dich voll, was zu erzählen. Und das erste Thema, worum es geht, Alter, es muss noch so viel laufen, bis morgen die Schule wieder losgehen kann und kannst du noch Klo putzen und keine Ahnung was. Und du bist einfach mega enttäuscht, aggro, plaffst sie an. Okay, das wäre eine verständliche, menschliche Reaktion. Und jetzt kannst du aber sagen, oh, den Vater im Himmel sollen sie sehen. Und jetzt bin ich geduldig, jetzt ehre ich meine Eltern, die haben vielleicht auch einen miesen Tag gehabt und die Frage kommt bestimmt noch, wie JK war. Okay, also denkt einfach mal rein, ich weiß nicht, was es bei euch ist, wo ihr mega herausgefordert seid. Es sind auch oft einfach kleine Sachen und oft bei manchen von euch werden es Riesenthemen sein. Aber denkt euch einfach rein, okay, was kann das heißen, so komplett anders zu leben? Das als erster Gedankengang. Das Gebot Nummer 2, was wir uns anschauen wollen, ist eins, was für euch jetzt noch keine Relevanz hat. 2. Mose 20, auch aus den 10 Geboten. Du sollst nicht Ehe brechen. Auch ein mega wichtiges Gebot für Familie. Du bist jetzt halt noch nicht verheiratet, aber wenn du es mal bist, ist es mega wichtig. Und warum ist es wichtig? Stell dir mal vor, du lebst mit Jesus, du lebst in einer Ehe und du brichst die Ehe, wie du willst. Ja, ich schaue dein Leben an und was sehe ich? Auf jeden Fall nicht deinen Vater im Himmel. Ich sehe nicht Jesus bei dir, weil bricht Jesus die Ehe, liebt Jesus auf Sparflamme, setzt Jesus sich Hauptsache durch, macht Jesus Hauptsache das, was er will. Also da sehe ich Jesus nicht, wenn du die Ehe brichst. Da raubst du Gott einen Teil von deinem Leben, wo er sich verherrlicht will, dass andere sagen, bam, da ist der Vater im Himmel. Und jetzt haben wir wieder die Stelle in Epheser 5, da seid ihr ja hoffentlich noch. Also ihr wart in Epheser 6, aber ein paar Verse davor. Steht eben genau dazu, zu dieser Ehe zwischen Mann und Frau. Vers 21, 22 und 25. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Du kannst anfangen zu diskutieren, kannst sagen, ich will mich diesem Mann nicht unterordnen, wenn du später mal verheiratet bist. Der liebt mich nicht so, wie er sollte. Kannst du alles diskutieren anfangen, aber das ist ein Umstand. Und Gott sagt, hey, meine Liebe und mein Geist befähigt dich doch, es zu tun, weil du möchtest es ja gar nicht tun, um deines Mannes willen. Das ist ein cooler Effekt, wenn du es dann trotzdem machst. Das glaubt, tut einer Ehe richtig gut. Du möchtest es tun, weil du von Herzen Jesus lieb hast. Und genauso umgekehrt, die Männer, die da diesen Anspruch bekommen von Jesus. Und wenn man so lebt, dann wird Jesus sichtbar, weil Jesus hat die Gemeinde so hingegeben geliebt. Jesus hat sich untergeordnet und da kann man in dein Leben reinschauen und denken, krass, wie macht er das eigentlich, trotz so schwieriger Umstände, die Ehe so zu leben? Der macht das gar nicht. Der hat Jesus viel Raum gegeben in seinem Leben. Okay, das sind die Gedanken zum Gebot Nummer 2. Auch da, das hatten wir eigentlich gerade. Umstände können mies sein, aber es geht darum, immer wieder zu gucken, okay, mein Herz ist ja, Gott, ich will mit dir leben. Und deswegen ordne ich mich unter, deswegen liebe ich hingegeben und investiere richtig in die Ehe. Und ein drittes Gebot, was wir uns anschauen wollen, was natürlich auch gilt für Familie. Bis jetzt waren wir ja so auf der Eltern-Kind-Beziehung und auf der Mann-Frau-Beziehung, was Familie angeht. Aber jetzt wollen wir auf die generelle Ebene auch gucken. Das kann jetzt wieder mit Eltern sein, aber es kann auch unter Geschwistern sein, untereinander. Matthäus 22. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch ein krasser Anspruch, wenn ihr euch das mal denkt. So Nächstenliebe ist manchmal fast einfacher, wenn es entfernte Leute sind. Also Nächstenliebe für Entfernte, aber Nächstenliebe für nahe in meinem Leben, die mir nahe sind, ist echt herausfordernd mitunter. Weil eure Geschwister nerven euch eben und eure Geschwister sind manchmal saumies, ultra egoistisch und so weiter. Aber du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Gedanke ist wieder, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, auch in Epheser 5, ganz am Anfang vom Kapitel. Nehmt euch Gott daher selbst zum Vorbild. Ihr seid auch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen. Also ich hoffe, ihr kommt jetzt so ein bisschen in den Gedankengang vom Neuen Testament rein. Es geht gar nicht darum, ob es easy ist und ob es sich gut anfühlt, sondern es geht darum, du hast Gottes Liebe erfahren und die darf man sehen in deinem Leben. Nimm dir Jesus als Beispiel und lieb deine Geschwister, lieb deine Familie nach dem Vorbild, wie Gott dich geliebt hat. So, jetzt dürft ihr eine andere Stelle aufschlagen, und zwar in Matthäus 5 am Ende, nee, nicht am Ende, mittendrin in der Bergpredigt, aber Matthäus 5 am Ende des Kapitels. Genau, da steht nochmal was Jesus sagt zum Gebot der Nächstenliebe, was wir gerade hatten. Und zwar sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich finde, der Text bringt das Ganze nochmal auf die Spitze. Du sollst deinen Nächsten lieben, jetzt sagt Jesus. Weißt du was? Ja. Und lieb auch deinen Feind. Lieb die, die dich verfolgen. Lieb die, die dich hassen. Und jetzt, Also spätestens jetzt, aber ich glaube, ihr habt es hoffentlich schon begriffen, dann macht sich wieder Überforderung breit. So, hä? Was forderst du denn da von mir? Vollkommen wie der Vater im Himmel. Sonst noch was? Bin ich nicht. Ich bin's nicht. Aber wir sehen, okay, Jesus will, dass in unserem Leben er offenbar wird. Sorry, ich hatte es gar nicht angeworfen. Dass er offenbar wird. Und dass man ihn einfach sehen kann mit seiner Liebe. Und dann kann es eine Unabhängigkeit geben von den Umständen, auch wenn dein Bruder eigentlich jemand ist, der dich eher hasst. Also, so wie Jesus das hier sagt. So, jetzt macht sich Überforderung breit bei dir vielleicht. Und das Ding mit dieser Überforderung ist, wenn du diesen Anspruch, den Jesus an dein Leben in der Nachfolge an dich ranlässt, den kannst du auf zwei unterschiedliche Arten dann eigentlich schlecht damit umgehen. Auf der einen Seite kannst du sagen, ja, jetzt höre ich das alles, aber ich glaube trotzdem, dass Jesus es nicht so ernst meint. Also ganz ehrlich, ja, mit den Feinden und so, aber meine Familiensituation ist so beschissen, das gilt dafür nicht. Und darauf muss man das auch nicht anwenden und da ist auch okay, wenn ich mal ausraste und damit hat Jesus kein Problem. Das ist okay, wenn ich das so mache. Und was dann passiert mit deiner Überforderung ist, dann relativierst du Sünde. Dann sagst du, das, was Gott gesagt hat, was er nicht möchte, doch, ich glaube, er möchte schon. Das ist gefährlich. Und das wäre die eine Seite, wo wir runterfallen können, wenn du so überfordert bist mit diesem Anspruch, du sollst vollkommen sein, wie dein Vater im Himmel vollkommen ist. Auf der anderen Seite könntest du sagen, Kacke. Ich schaue in meinem Leben, ich weiß, ich muss vollkommen sein, ich bin's nicht. Hier, da, dort, oben, unten, rechts, links, überall verdorbener Boden, miese Früchte, ich schaff's nicht. Okay, das sind so die zwei Extreme. Und was ist unser Mittelweg? Der Mittelweg ist durch Jesus, in Jesus und für Jesus in deine Familie rein. Und ich habe folgenden Vers einfach nochmal mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Aus 1. Korinther 1. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugutekommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Okay, voll wichtig, wenn ihr jetzt diese Themen angeht, diese ganzen Lebensbereiche, das immer wieder zu sehen. Ihr sollt euch nicht abrackern, ihr sollt es nicht schaffen, ihr sollt euch nicht am Ende des Tages dastehen und sagen, bam, I made it. Jetzt läuft Familie. Ich habe es hingekriegt. Weil es wird nicht funktionieren, sondern ihr sollt am Ende des Tages dastehen und sagen, Jesus, danke. Du hast mich gerecht gemacht, du hast mich erlöst, du hast Liebe in meinem Leben geschenkt, du hast Heilung in mein Leben geschenkt und deswegen kann ich Familie anders leben. Danke. Und dann rühme ich mich Gott und sage, Gott, du bist so cool. Halleluja. Und ich habe noch einen Vers aus 1. Thessalonicher 5. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also Gott ist es. Gott ist es, der dich heiligt und der mit dir die Schritte gehen kann. Du musst es nicht selber machen, du kannst es auch gar nicht selber machen. Okay, das war mal ein Start oder einen Gedanken zu familiengöttlich verwurzelt leben. Ihr geht gleich in eure Kleingruppen, könnt euch da weiter Gedanken machen. Und ich mache euch Mut, in euer Lebensbereich zu schauen, in die Familie und zu gucken, okay, wo brauche ich Heilung? Wo muss ich was vergeben? Wo möchte ich was neu angehen? Dass ihr einfach guckt, oh, wo sind meine Wurzeln und wie will ich eigentlich leben? Vielleicht auch nochmal Gedanken dazu macht, bin ich eigentlich schon Teil von Gottes Familie geworden? Und dafür gibt es natürlich immer die Möglichkeit, das zu tun. Als letzter Gedanke noch, den will ich uns als Freizeit mitgeben. Der ist jetzt so ein bisschen nochmal ganz anders. Add-on, göttliches Gebot. Nicht für irdische Familie, sondern für seine Familie. Wir haben es ja schon gesagt, du bist Teil einer neuen Familie geworden, wenn du Jesus angenommen hast. Und ich weiß nicht, wie es dir auf der JK geht. Aber viele von uns sind ja mit Jesus unterwegs. Das heißt, wir sind Gottes Kinder. Er ist unser Vater. Und wir sind seine göttliche Familie. Und dann soll man das schon schmecken können. Also hier sollen die Umstände eigentlich nicht so sein, dass du die ganze Zeit sagst, oh, hier Assi, dort lieblos, hier Hass und so weiter. Okay? Und deswegen möchte ich uns alle einfach nochmal ermutigen, hey, wir haben die Liebe von Gott erfahren und dann lasst uns immer wieder mit offenen Augen uns als Geschwister sehen und gucken, hey, da ist ja jemand alleine, da braucht jemand Ermutigung, da braucht auch jemand Ermahnung und dass wir das in Liebe, die wir von Gott bekommen haben, untereinander auch leben. Okay? Schaut aufeinander, bitte schaut aufeinander. Mir fällt es immer wieder auf, dass Einzelne einfach alleine rumstehen oder. Das soll so nicht sein. Jesus sieht uns. Und Jesus sieht uns auch, wenn wir hier alleine rumtuckeln und so weiter. Aber das finde ich cool, wenn wir da unseren Horizont weiten und sagen, oh, cool, Gott, du machst mich frei, jemanden mit in meine Gruppe zu nehmen, weil du hast mich auch so geliebt. Genau, ich bete noch und dann geht's in die kleinen Gruppen. Ach so, nee, den Vers wollte ich noch lesen. 1. Johannes 4. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber sein Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Jetzt bete ich. Gott, wir kommen zu dir als unserem Vater und ich bete dich an. Wir beten dich an. Danke, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, zu deiner Familie dazu zu gehören. Du weißt, wie zerbrochen wir sind und was wir in Familie erlebt haben und so weiter. Und ich bete so sehr, dass du durch die Reihen gehst, bei jedem Einzelnen mit deiner väterlichen Liebe Heilung schenkst. Und dass was Neues aufgehen kann, du hast es ja auch bei vielen schon geschenkt, dass wir von Neuem geboren sind und jetzt neu leben dürfen, auch Familie. Ich bete, dass du uns da begleitest und dass wir, wenn wir scheitern, uns in dir wiederfinden, in deiner Gnade und wir uns freuen, wenn wir mit dir wachsen. Aber dass es so geschieht, dass wir uns nicht rühmen, was wir alles hinbekommen, sondern dass wir wissen, Jesus, du musst es tun zu deiner Ehre. In deinem Namen, Jesus. Amen.